Wir sind gerade bei einer Familie, weil da ging es auch ziemlich durcheinander und das war nicht schön. Eine Familie in einer schwierigen Situation, viele Kinder. Der Vater liebt eins der Kinder mehr als alle anderen. Kann passieren. Und er zeigt das auch. Und ab da wird es richtig schwierig. Und der Junge, der trägt auf seine Weise zu den Schwierigkeiten bei. Wir lesen, er brachte es vor den Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Schlecht reden über die Brüder, auch wenn es bloß Gerüchte sind, Petzen. Und dann die Bevorzugung, die Vater Jakob offen zeigt. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen Ärmelrock. So einen, wie ihn die reichen Leute tragen, die nicht arbeiten müssen. Und damit ist der Frieden zerbrochen im Haus Jakobs. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie, ihn zu hassen und konnten mit ihm kein freundliches Wort mehr reden. Das haben wir uns letzte Woche ausführlicher angeguckt und wir haben gesehen, dass Gott so mit so einer schwierigen Familie in einer verkreuzten Situation eine seiner großen Geschichten beginnt. Was ich da unterschlagen habe, neben Petzen und Bevorzugen, gibt es noch einen dritten Grund. Und von dem wird am ausführlichsten erzählt. Gehen wir also nochmal rein in die Geschichte. Erstes Buch Mose, Kapitel 37, Abvers 5. Und Josef hatte einen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Wir waren miteinander auf dem Feld, schnitten Getreide und banden es in Garben. Auf einmal stellte sich meine Garbe auf und bleibt stehen. Und eure Garben, die stellen sich im Kreise um sie herum und verneigen sich vor meiner. Ziemlich naiv, der jugendliche Josef macht sich überhaupt keine Gedanken, was das bei den anderen auslösen könnte, was er so daherredet. Ist einfach erstaunt über seinen Traum und freut sich und erzählt es weiter. Ausgerechnet seinen Brüdern, die sich sowieso schon zurückgesetzt fühlen. Josef ist ganz erfüllt. In der wörtlichen Übersetzung von Martin Buber ist seine atemlose Aufregung zu spüren. Da klingt es so, er sprach zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich träumte. Da, wir binden Garbenbündel inmitten des Felds. Und da, meine Garbe richtet sich auf und steht auch schon. Und da, eure Garben umringen sie und neigen sich vor meiner Garbe. So ganz lebendig und begeistert. Und man braucht keine großen Fähigkeiten zur Traumdeutung, um sich einen Reim darauf zu machen, was er sich da wohl vorstellt. Und entsprechend ist auch die Reaktion. Vers 8, seine Brüder sagten zu ihm, du willst wohl noch König werden und über uns herrschen. Wegen seiner Träume und wegen seiner Worte hassten ihn seine Brüder noch mehr. Josef ist aufgeregt über seinen Traum und seine Brüder regen sich auf über ihn. Aufregende Träume. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Vers 9. Und er hatte noch einen anderen Traum. Auch den erzählte er ihnen. Ich habe noch einmal geträumt, sagte er. Ich sah die Sonne und den Mond und 11 Sterne. Stellt euch vor, die alle verneigten sich vor mir. Und verneigen, das war etwas sehr Massives. Wer sich vor dem anderen zur Erde neigt, der liefert es sich ihm aus. Der drückt aus, verfüge über mich in allem. Jetzt werden die pubertären Größenfantasien auch seinem Vater zu bunt. Jetzt, wo er offensichtlich selber in dem Traum vorkommt. Vers 10. Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, fuhr sein Vater ihn an und sagte, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Ich und deine Mutter und deine Brüder, wir alle sollten uns vor dir niederwerfen. Und seine Brüder ereiferten sich über ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Das ist eigenartig. Der Vater ärgert sich, der weist Josef zurecht. Und andererseits heißt es hier, aber sein Vater behielt diese Worte. Der hört den anmaßenden Traum eines eingebildeten, sich aufblusternden Jugendlichen und doch behält er ihn im Gedächtnis. Als spüre er, dass irgendwo in diesem Unsinn ein tieferer Sinn verborgen liege. Obwohl er vor dem Traum erschrickt und Josef anfährt, als er es erzählt, beachtet er den Traum. Er merkt ihn sich sorgfältig. Wie passt das zusammen? Es lohnt sich, dem nachzugehen, dieser Spannung. Wie kommt Jakob überhaupt darauf, dass dieser Traum eine Bedeutung über den Tag hinaus haben könnte? Woran erkennt man das? Am Inhalt? Daran, dass es da irgendwie um die Welt Gottes geht, was in diesem Traum ja gar nicht der Fall war. Aber nicht alle Träume, die einen religiösen Inhalt haben, stammen von Gott. Und lange nicht alle Träume, die von Gott stammen, haben einen religiösen Inhalt. So einfach ist das leider nicht. Oder das, wenn ein Traum etwas ankündigt und das trifft ein, dann ist dieser Traum wahrscheinlich von Gott. Auch nicht ganz sicher, aber so lesen wir es später in der Bibel. Aber das hilft hier auch nichts, weil wenn da was dran ist, dann liegt das weit in der Zukunft, Jahrzehnte. Das hilft in dem Moment erstmal nichts. Sehr viel später wird der Prophet Jeremia sich auseinandersetzen mit falschen Propheten, die ihre Träume sagen und sagen, das ist ein Traum von Gott. Danach müsst ihr euch richten. Und er nennt dabei ein Merkmal, das hilft zu unterscheiden, ob ein Traum von Gott stammt. Im Buch Jeremia, Kapitel 23, sagt er, so spricht der Herr Zebaoth, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, sie verkünden euch Gesichter, Visionen aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Also, Jeremia sagt, wenn jemand so aus sich heraus, aus seinem Herzen spricht, das ist was anderes, als wenn das von Gott kommt. Das spricht jetzt nicht für die Träume Josefs. Die klingen schon sehr nach seinem Herzen. Die liegen in der Linie seiner Wünsche. Die scheinen doch ziemlich eindeutig ein Spiegel seiner Seele zu sein. In denen zeigt sich Josef. Und Jakob sieht das, er sieht das sehr deutlich. Deshalb weist er ihn ja auch zurecht. Als das seinem Vater und seinen Brüdern, erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Also er sieht das sehr wohl. Das ist schon klar, das sind Träume aus Josefs Herzen. Wie kommt Jakob auf den Gedanken, vielleicht aber nicht nur? Vielleicht ist es trotzdem mehr als das. War das eine unbestimmte Ahnung? War es vielleicht etwas Besonderes, dass Josef einen Traum erzählt? Hat er das sonst nie gemacht? Oder vielleicht, weil es zwei Träume waren und beide in eine ähnliche Richtung weisen? Und immerhin, der zweite ist ein Himmelstraum. Das alles wissen wir nicht, was Jakob sich gedacht hat. Aber eines wissen wir aus seiner Geschichte. der weiß, was Träume bedeuten können. Als er jung war, vielleicht so alt wie Josef jetzt, war er auf der Flucht. Und als er allein, als er über die Grenze seines Landes gegangen war und da lag, hatte er einen sehr eindrücklichen Traum von einer Treppe, von einer Leiter, die in den Himmel geht. Und Gott hatte zu ihm gesprochen, Gott, mit dem er überhaupt da nicht gerechnet hatte, den er überhaupt nicht auf den Schirm hatte. Und das war sehr wichtig für ihn gewesen. Das war wichtig für sein ganzes Leben geworden. Wobei, da war schon einiges anders als jetzt bei Josef. Das war eine besondere Situation, in der er Orientierung brauchte, in der er das gebraucht hat, dass jemand sagt, ich bin bei dir. Das war ein besonderer Ort. Das hat er hinterher zwar erst gemerkt, als er aufgewacht war und hat dann gesagt, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und bei diesem Traum war auch sofort klar, dass der nicht aus seinem Herzen stammte. Dass damit Gott in sein Leben gesprochen hatte. Und in der Art hatte Josef ja auch überhaupt nichts gesagt, dass das was mit Gott zu tun haben könnte. Der hatte sich einfach gefreut über die Szene, die er da gesehen hat und sie ausposaunt. Also so viel Jakob überlegt, hierhin und dahin, es wird nicht eindeutiger, weder so noch so. Ob es nur eine pubertäre Fantasie ist, die man schnell vergessen kann, aber ganz sicher kann er sich da nicht sein. Oder ob doch darin von den anderen unbemerkt eine Botschaft Gottes verborgen ist. Aber da kann er sich auch nicht sicher sein. Was macht man dann in so einer Situation, in der das offen ist und offen bleibt? Eine Möglichkeit wäre, man macht es sich einfach und entscheidet sich einfach für eine der beiden Varianten und legt sich fest, dass man seine Ruhe hat. Wird schon nichts weiter bedeuten, wusch, weg damit. Oder zu beschließen, hier hat Gott gesprochen. Und die Zweifel, die sich dann skeptisch melden, wusch, weg damit. Das wäre einfach. Jakob macht es sich nicht einfach. Der hat in seiner Geschichte mit Gott gelernt, sich nicht schnell festzulegen, wenn ihm dafür der sichere Grund fehlt. Und Geduld hat er sowieso gelernt. In dem, was er erlebt hat in den Jahren, besonders in den Jahren bei Laban. Und so wählt er eine dritte Möglichkeit. Er bewahrt es auf für später. Ohne sich festzulegen. Aber sein Vater behielt diese Worte. Die sind zu wichtig, um sie abzutun. Schon wenn nur eine kleine Möglichkeit besteht, dass hier etwas von Gott enthalten ist. Aber das ist offen und er lässt es offen. Und bewahrt es auf, sorgfältig für später. Dann wird es sich vielleicht erweisen, was damit ist. So wie ein Schlüssel, von dem wir nicht so richtig wissen, wozu er passt. Als wir in unser jetziges Haus gezogen sind, da waren da einige Schlüssel und die haben wir ausprobiert und die meisten dann auch irgendwie zuordnen können. Und dann blieben ein paar übrig. Bei denen war unklar, wozu gehören die. Gehören die überhaupt zu irgendwas in diesem Haus oder sind die irgendwie hierher gekommen? Und die haben wir aufgehoben und eine Büchse getan, habe sie mal rausgekramt. Da steht drauf unklar. Und dann standen die da im Keller. Mindestens bei einem haben wir später das Schloss gefunden, zu dem er passt. Die anderen warten weiter. Aber sein Vater behielt diese Worte. Wenn es etwas von Gott ist, dann wird eine Frage kommen, dann wird eine Situation kommen, dann wird eine Zeit kommen, irgendetwas, zu der dieser Traum ein Schlüssel ist. Und damit gibt uns Jakob ein Modell wie wir umgehen können, wenn uns so etwas passiert. Ein Traum, ein Wort von außen, etwas in unserem Innern, wo wir uns fragen, stammt das jetzt von mir oder steckt da mehr dahinter? Und wo wir uns unsicher sind. Dann können wir es machen wie Jakob. Nicht gleich wegtun, uns auch nicht gleich festlegen, sondern es aufbewahren. Für später. So wie es auch Maria getan hat. Von der wir hören, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Im Lukas-Evangelium. Und Jakob schafft das, obwohl ihn dieser Traum, diese Worte in einer Form erreichen, die nicht schön war, großspurig, die ihn ärgerlich gemacht hat. Und er ist so souverän zu sagen, ich gucke mir das trotzdem an, ich beachte es trotzdem. Wir haben ja so unsere Vorstellungen, wie das aussehen müsste, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott uns einen Hinweis schickt in unser Leben hinein. In welchen Bereichen das sein müsste, wo wir die zu suchen haben. Und wenn solche Hinweise von Gott kommen, dann müssten die ja auch irgendwie dem entsprechen. Dann dürfen die nicht vermischt sein mit irgendwelchen menschlichen Wünschen. Die müssen solide sein und seriös und irgendwie geistlich markiert. So, am besten so ein bisschen golden schimmern und blinken. Und nicht... Es kann sein, dass es so ist. Manchmal spricht Gott so deutlich, so eindeutig. Aber es kann auch anders sein. Oft kommen seine Hinweise nicht in goldgewirkten Kleidern, sondern in Arbeitsklamotten. So ein Hinweis kann verborgen sein in den Träumen und Größenfantasien eines Jugendlichen. In einer schwierigen Phase. Und an der Stelle hatte Vater Jakob eine sehr feine Intuition, das trotzdem zu spüren. Es wird ja auch nicht gesagt, dass das prophetische Träume waren, die von Gott kamen. Aber sie sind doch ein möglicher Hinweis, der sich dann von hinten als richtig erweist. Nicht in jedem einzelnen Zug, aber so in der Grundlinie, im Kern. Und daraus möchte ich uns die Ermutigung mitgeben, aufmerksam zu sein auf Hinweise Gottes. Dass wir nicht zu genau zu wissen meinen, wie so ein Hinweis aussehen müsste. Und dann die anderen übersehen. Oft spricht Gott durch Menschen. Und wenn die das weitergeben, mischt sich da ihr Menschliches mit rein. Und vielleicht machen sie das auch ein bisschen übertrieben, wie sie das weitergeben, oder unsensibel, weil sie darin ungeübt sind und wir ärgern uns ein bisschen. Und trotzdem kann es sein, dass sie etwas von Gott empfangen haben, was wichtig ist für uns. Womöglich ahnen sie das selber nicht, dass in dem, was sie da sagen, ein Hinweis Gottes für uns steckt. Kann sein, dass jemand sowas sagt auf eine Weise, die uns ärgert, zu Recht. So wie Jakob sich über Josefs Sternentraum geärgert hat. Und trotzdem kann es sein, dass sie etwas von Gott gesehen oder gehört haben, was wichtig ist für uns. Wir müssen uns ja nicht gleich festlegen, ja oder nein. Wir können es machen wie Jakob, es festhalten, vielleicht aufschreiben, es prüfen, vielleicht mit jemandem darüber sprechen, die weitere Entwicklung beobachten. Und dazu möchte ich uns heute einladen, nach dem Beispiel Jakobs aufmerksam zu sein, zu werden, zu bleiben. Auf Gottes unauffällige Anfänge, auf seine Hinweise in unserem Leben, auch wenn die gerade nicht golden blinken, auch wenn die nicht immer geistlich markiert sind, auch wenn die nur in Arbeitskleidern daherkommen. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Amen.